ARD.
Da bekam sogar die Ministerpräsidentin feuchte Augen.
Also ich bin total bewegt, ich will es ganz ehrlich sagen. Ich bin vor 20 Jahren hier als Stadtvertreterin angetreten und seitdem kenne ich die Vereine, die sich dafür einsetzen, dass Schwerin Weltkulturerbe wird.
Die sonst immer professionelle Ministerpräsidentin war richtig angefasst. Vor einem Jahr, als Schwerin von der UNESCO den Welterbetitel bekommen hat. Genauer gesagt nicht Schwerin, sondern das Residenzensemble. Ein Jahr danach eine gute Gelegenheit, dass wir mal schauen, was aus dem Titel geworden ist. Hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen. Wir sind zu hören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, also das Residenzensemble, das UNESCO-Welterbe ein Jahr danach. Darüber rede ich heute gleich mit zwei Kollegen aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin, denn es gibt einfach wahnsinnig viel zu erzählen über das Thema. Und die beiden sind Dagmar Lemke und Andreas Luski. Freue mich sehr. Hallo.
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 Dagmar, du hast die Akteure nochmal alle abgeklappert und Andi, du hast dich mit den Zahlen befasst. Ihr habt euch das ein bisschen aufgeteilt. Gemeinsam wollen wir drauf schauen, was im vergangenen Jahr in der Stadt passiert ist, was vielleicht auch nicht und woran es noch fehlt. So, und wenn ich sage, es gibt wahnsinnig viel zu erzählen, müsst ihr jetzt keine Angst haben, dass wir euch 2 Stunden einen Vortrag über alte Häuser halten. Nein, wir werden jetzt natürlich nicht haarklein über alles berichten, über jedes kleine Detail, sondern geben euch einen Überblick über das Thema. Also keine Angst. Erzählt mal, abgesehen vom Welterbe selbst, das man natürlich sieht, die Gebäude, was sieht man denn ein Jahr nach dieser Titelvergabe in Schwerin überhaupt von diesem Titel UNESCO-Welterbe?
Du meinst Schilder oder Banner?
Genau, also was, wie nimmt man das? Nimmt man das wahr überhaupt in der Stadt?
So nach dem Motto, ich schreibe es an jede Wand? Nicht wirklich. Ich fahre ja viel und ihr ja auch, egal aus welchen Himmelsrichtungen man kommt, da hast du kein Schild. Wir sind Welterbe, also keinen sichtbaren Hinweis. Erst wenn du in diese großen Straßen kommst, von der Werderstraße, von außerhalb oder in der Graf-Schack-Allee unterwegs bist, leuchtet zumindest der Erzengel Michael in Gold, das Dach des Schlosses. Und am Park Platz erst direkt am Schloss, an der Schlosskurve, steht mal das Wort Welterbe am Wärterhäuschen. Das bemängeln auch viele Touristen und Schweriner, mal ein bisschen sichtbarer zu werden.
Wie das Ganze aussieht, das könnt ihr euch natürlich auch anschauen. Wir können es jetzt hier natürlich nur beschreiben. Wir haben den ganzen Prozess natürlich mit der Kamera verfolgt, auch fürs Nordmagazin natürlich. Und die Links zu den Beiträgen, die stelle ich euch in die Shownotes. Dagmar, du hast jetzt da schon ein paar Punkte genannt, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Andreas, du hast dich gerade mit ausländischen Touristen unterhalten, hast du mir erzählt. Wie nehmen die das denn wahr? Was haben die dir denn erzählt?
Das war so eine Gruppe, eine organisierte Tour. Die kamen von einem Kreuzfahrtschiff, was in Warnemünde angelegt hatte. Die wussten vorher, glaube ich, noch nicht, dass Schwerin Welterbe ist. Die haben die Infos sozusagen auf der Anfahrt bekommen von der Gästeführerin. Ja, und das sind auch oft so Tagesausflüge. Ich habe dann mit der Gästeführerin geredet und die hat halt oft so eine diese genau Kreuzfahrtschiff-Tagesausflüge oder auch andere, die dann meinetwegen von Berlin oder von Hamburg kommen und dann hören, oh, Schwerin ist ein guter Tagesausflug, da kann man hin. Und den erzählt sie dann immer sozusagen, wie gesagt, auf der Anfahrt. Ne?
Aber das ist
übrigens
dann auch
jetzt Welterbe.
Ja, genau. Das hört sich aber so an wie so ein Zufallsausflug dann. Ne? Also die kommen ja nicht gezielt nach Schwerin, ne?
Ja, ich glaube, das wird langsam mehr, dass da auch so nicht nur, dass es nicht nur heißt, da ist ein sehr schönes Schloss, sondern auch, und übrigens jetzt auch Welterbe. Mhm. Und dafür noch so am Rande setzt sich ja auch ein Verein ein oder der kommuniziert das. Das ist ja so ein Verein, UNESCO Welterbestätten Deutschland. Und da ist Schwerin ja auch seit März Mitglied, also wegen Sichtbarkeit und so. Das soll dann auch dadurch noch ein bisschen erhöht werden.
Sichtbarkeit, großes Thema, darauf kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Um vielleicht die Dimension nochmal klar zu machen, also UNESCO-Welterbe, das ist das Schloss von Versailles zum Beispiel, das ist das Forum Romanum, das ist Venedig mit seinen Lagunen, das ist die Große Mauer von China, Stonehenge, die Pyramiden von Gizeh und eben Schwerin. Also große Namen, in deren Gesellschaft Schwerin da ist. Man kann darauf stolz sein, ja total. Ne? Aber das werden wir gleich auch noch ein bisschen ausarbeiten. Man spürt es nicht immer.
Ne? Das stimmt.
Wir haben schon darüber gesprochen in der Folge von MV im Fokus, was das alles beinhaltet und die Hintergründe und so weiter. Auch diesen Link stelle ich euch in die Shownotes. Falls ihr die Folge jetzt noch nicht gehört habt und für alle, die sich in Schwerin jetzt nicht wahnsinnig gut auskennen, vielleicht noch einmal, was gehört denn zum Welterbe? Wer wollte das und wie lange hat es gedauert, dass wir alle irgendwie auf einem Wissensstand sind?
Zum Residenzensemble Schwerin gehören 38 Einzelgebäude, manche sagen 36. Das hängt mit der Zählung zusammen, weil zu manchen Gebäuden auch zwei Teile gehören, zum Beispiel beim Herz der Schlossinsel, der Burggarten und das Schloss, beides zählt dazu. Wir erinnern uns, der universelle Wert war das Kriterium, warum Schwerin es geschafft hat. Dieses Ensemble gibt es kein zweites Mal so in dieser Vollkommenheit auf der Welt. 20 Jahre haben die Schweriner darum gekämpft, anfangs ein paar Bürger, dann wurde eine Bürgerbewegung daraus, die Stadt ist eingestiegen und als das Land schließlich auf den Zug aufgesprungen ist, kam auch ein bisschen Geld für die Bewerbung, war auch Geld für die Bewerbung da. Und dann hat es ja letztes Jahr geklappt. Wir haben es ja gerade emotional gehört von der Ministerpräsidentin. Da flossen viele Tränen natürlich vor Glück. Apropos Glück. Glück ist es, dass Schwerin Landeshauptstadt ist. Denn viele Gebäude werden von der Landesregierung verwaltet. Ganze 16. Und auch das Schloss gehört ja auch dem Landtag.
Okay, das ist natürlich das präsenteste Gebäude von diesem Ensemble, das Schloss. Ne? Das liegt ja auch toll auf dieser Insel. Nenn noch mal ein paar Beispiele von diesen 38 Gebäuden. Was ist denn da alles dabei? Was gehört dazu?
Kirchengebäude gleich drei, der Dom, die Schelfkirche, die Paulskirche, aber auch Gebäude der ehemaligen Hoflieferanten, Weinhaus Uhle, Weinhaus Wöhler, das Café Prag mit Blick aufs Schloss, dann die Regierungsgebäude, habe ich ja schon erwähnt, aber manchmal kann man auch drauf reinfallen, dass das eine oder andere Gebäude nicht dazugehört. Das ist mir so passiert im letzten Jahr. Ich dachte, es wäre auch Finanzministerium. Das ist ein riesen, sehr präsentes Gebäude, schräg gegenüber von der Staatskanzlei, wo die Ministerpräsidentin auch sitzt. Und das sieht so ganz ähnlich aus wie eine kleine Schwester. Aber das gehört in der Tat nicht dazu. Warum? Weil das mal ein Hotelier gebaut hat und vielleicht haben die Verwandten vom Großherzog drin geschlafen. Aber der Großherzog hat damit gar nichts zu tun gehabt. Er hat es einfach nicht gebaut.
Okay, gut. Also nicht alles, was Schönes gehört dazu in Schwerin.
Genau.
Mit diesem Titel da hatte Schwerin ja eine Menge Hausaufgaben aufbekommen oder sich auch selbst auferlegt. Und gefühlt, es ist jetzt meine Wahrnehmung, korrigiert mich, ne? Außer diesen Besucherströmen, die sich da und rund ums Schloss bewegen, bewegt sich jetzt nicht wahnsinnig viel. Und ich hatte das so wahrgenommen, als es vor einem Jahr soweit war, dass diese doch recht kleine Landeshauptstadt wirklich von internationalem Flair und internationaler Bekanntheit geträumt hat. Nur dafür braucht's auch ja Geld, um diese Außenwirkung dann zu haben. Aber die Kassen sind ja leer, ne?
Ja, aber es träumt auch weiterhin davon. Und ich finde, das hat auch Potenzial. Träume ist erlaubt, ja. Aber in allererster Linie müssen die Schweriner jetzt erstmal ihr Ensemble schützen. Und das bedeutet viele Aufgaben auch für die Welterbe-Koordinatorin Linda Holung. Sie hat eine Menge zu tun. Alles, was bauliches im Stadtgebiet, also im inneren Gebiet, aber auch im äußeren Gebiet unternommen wird, geht über ihren Tisch. Sie muss das bewerten, sei es Windräder oder Großbauten, aber auch denkmalpflegerische Dinge in der Innenstadt. Und da hat die schon eine Menge zu tun. Ansonsten muss das Ensemble erlebbarer werden. Darüber haben wir schon kurz gesprochen. Und erforscht. Und das hat sie mir erzählt, Linda Holung, dass das eine Menge Arbeit ist. Sie muss sich immer noch durch Archive arbeiten und Rechnungen untersuchen, durchsehen, weil sie wirklich jeden baulichen Schritt an jedem einzelnen Gebäude nachweisen muss. Also nicht nur in der Bauzeit, also das Schloss wurde zum Beispiel 1845 bis 1857 gebaut, nicht nur die Zeit, sondern auch in der Weimarer Republik oder in der DDR. Wahnsinn. Und das ist alles viel Arbeit bis heute.
Das glaube ich. Macht sie das alleine? Nee, oder?
Doch, sie hat noch einen Mitarbeiter zur Unterstützung, aber das muss vor allen Dingen sie machen, ja.
Wahnsinn.
Die UNESCO verlangt das.
Ach, verrückt, okay. Thema Sichtbarkeit. Wir haben es jetzt schon mehrfach angedeutet. Dagmar, du hattest ja schon beschrieben, dass Besucher aktuell gar nicht so wirklich viele Hinweise auf das Welterbe sehen. Und Andreas, du auch, dass die Touristen praktisch in der Stadt selbst erst erfahren, wovor sie da eigentlich stehen. Diese braunen Autobahnschilder ist sowas, was einem zuerst mir zuerst in den Kopf gekommen ist, auf denen man Sehenswürdigkeiten sieht. Das ist doch relativ einfach, die da hinzustellen. Auch die gibt's nicht, ne?
Nee, Die gibt's noch nicht. Es gibt ein Schild, da steht Residenzstadt drauf, aber Welterbe, das findet man nicht. Das ist auch, glaube ich, erstmal nach hinten gestellt. Aber Sichtbarkeit ist Thema Nummer eins für alle in der Stadt. Linda Holung erzählte mir, dass gerade aktuell ein Flyer gedruckt wird. Der soll dann auch in Hotels, in Gaststätten, in der Touristeninfo ausliegen, wo man sich informieren kann und auch in vielen Sprachen. Was es schon gibt, sind schöne Stadtpläne, aber da hakt es auf jeden Fall nochmal. Und die Leute interessieren sich dafür.
Für viele ist es tatsächlich noch nicht bekannt, glaube ich. Da hat Schwerin vielleicht noch ein bisschen Bedarf, das zu dokumentieren, gerade auch im norddeutschen Bereich.
Dass man noch etwas publikumswirksamer wird, ja. Man darf ruhig mehr Werbung machen.
Aber für Fremde wäre so ein Welterbezentrum natürlich gut. Also da müsste schon irgendwie so ein zentraler Punkt sein, wo man sich Infos holen kann, ne?
Also günstiger wäre für die Touristen, dass die Parkpreise nicht so hoch sind. Wer hierher kommt mit dem Auto, der muss ja für eine Stunde 3 Euro bezahlen, ne?
Als allererstes wäre es schön, wenn mehr Mülleimer überall stehen würden und behindertengerechte Zugänge vorhanden wären, und zwar zu allem.
Ich habe neulich mal die Stadtvertreterversammlung in Schwerin angehört und da hat sich in der Tat ein Bürger direkt an den OB gewandt, also an den Oberbürgermeister Rico Bahnschier hier in Schwerin, und nachgefragt, was denn die Stadt macht, um ja bekannter zu werden. Und der Oberbürgermeister sagte dann, er will mehr Schärfe in das Markenbild mit Fokus auf das Residenzensemble bringen, aber bat noch um ein bisschen Geduld, weil sie wollen da wirklich auch keine Fehler machen. Alles soll Schritt für Schritt passieren. Auch online.
Zum Thema Oberbürgermeister kann ich auch noch was ergänzen. Mit dem habe ich dann nochmal einzeln ein Gespräch geführt. Und da habe ich ihn dann auch gefragt, also erstmal so ganz allgemein, was sagt er denn den Leuten, die sagen, es passiert nichts in Schwerin?
Wenn man selber hier lebt, wünscht man sich manche Prozesse schneller, das glaube ich schon. Also man kann aktionistisch und ganz schnell irgendwas machen. Man kann aber auch ruhig die Schritte in die richtige Richtung gehen. Und bei Welterbe ist es ein Thema, wo man ruhig in die richtige Richtung geht, wo es wichtiger ist, in Logo so, also sozusagen ein Logo zu entwerfen, was dann auch wirklich ein gutes Logo ist und wo man sagt, oder wo, dann haben wir halt mit der Agentur jetzt für das benutzbare Logo 2 Monate länger gebraucht, als wir gedacht haben. Aber dafür ist es auch gut, dass alle anderen dann nicht gesagt haben, wir rennen mit unserer eigenen Öffentlichkeitsarbeit los.
Genau, das war jetzt so ein Beispiel von mehreren, wo er meinte, dann da kann man lieber sich die Zeit dafür nehmen. Und auch zum Thema Autobahnschild, da hatten wir ja vorhin noch drüber geredet, da hat er auch noch was dazu gesagt. Also er hat einfach mal die Frage in den Raum gestellt, wer macht denn von so einem Autobahnschild sein Reiseziel abhängig, wenn man da jetzt vorbeifährt und sagt, oh, hier muss ich sofort raus und dahin fahren.
Ja, da gebe ich ihm recht. Allerdings geht es da auch um die Sichtbarkeit und um das Bekanntmachen einfach, ne?
Ja, ich denke, das ist ihm auch bewusst. Er hat dann auch gesagt, die Schilder, die sollen, also dann, wenn die sowieso ersetzt werden, dann könnte auf den neuen Schildern auch Welterbe stehen. Das ist ja auch, letzten Endes sind das ja, meint er, auch Steuergelder, die da stehen, ne, die da verbaut werden. Und deswegen Klar. will er das sozusagen soll das erst passieren, wenn die sowieso ersetzt werden. Und dann hat er noch was gesagt, wegen Sichtbarkeit, also Plaketten an Häusern, die werden tatsächlich gerade geplant. Also dass jedes, Dagmar hat ja aufgezählt, was alles dazu gehört. Und diese ganzen Häuser sollen auch wirklich kleine Plaketten kriegen. Ich bin Teil des Welterbes, wie auch immer das dann aussehen wird. Ist halt auch so eine Sache. Dagmar hat ja vorhin gesagt, worauf die Welterbe-Koordinatorin alles achten muss. Und auch bei den Plaketten muss man ja darauf achten, dass das nicht das Haus irgendwie entstellt oder so, dass dann das so ein großes Schild davor stellt, dass man das gar nicht mehr sieht. Und weiß ich nicht, dass es wirklich den Eindruck stört. Deswegen sollen die auch wirklich sehr dezent sein. Aber sie sollen kommen. Und er sagt nur noch, die Internetseite, die wird jetzt schon automatisch in 7 Sprachen übersetzt und die wird wohl auch gerade oder soll in den nächsten Monaten nochmal überarbeitet werden.
Na, guck. So, du hast es angesprochen, die Steuergelder, und wir hatten ja auch schon gesagt, dass die Kassen leer sind. Diese ganzen Dinge, die kosten ja, also dieses Problem der leeren Kassen, das ist ja bei allem, was wir jetzt hier ansprechen, eigentlich da, oder?
Auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch so ein Engagement in der Zivilgesellschaft, in der Bürgerbewegung noch immer. Es gibt diesen Welterbeverein und der sammelt fleißig Geld. Das erzählte mir der Chef Joachim Brentke. diese ganze Erlebbarkeit, Sichtbarkeitmachung, das ist für ihn ein Riesenbrett und müsse auch wohl überlegt sein. Die haben da sogar einen Begriff für Willkommenskultur, nennen sie es. Wie empfängt man die Gäste der ganzen Welt? Aber auch die eigenen Leute in der Stadt wollen sie mitnehmen. Wir wollen alle stolz sein und das auch zeigen, sagt er richtig euphorisch bei einem Treffen des Vereins. Und die Leute haben auch begeistert geklatscht bei dem Stammtisch. Da waren 70 Leute vom Verein da. Also das ist für die ein großer Erfolg, dass da so viele Leute mitmachen. Und in der Tat haben sie auch einen kleinen ersten Erfolg. Bald bekommen sie ihren Welterbeplatz in Schwerin, der auch ganz präsent in der Innenstadt ist.
Und wo, sag mal, wo genau ist der?
Na, der ist direkt da an der Staatskanzlei, an der, ich sag mal, bekanntesten Kurve direkt zum Schloss hin. Da steht jetzt schon ein 3D-Modell, wo man die Residenzstadt so ein bisschen erkunden kann und genau erfährt, wo was ist. Und natürlich gibt's wirklich trotzdem ein paar sichtbare Zeichen, Privatzeichen. Ich finde das ganz interessant. Am Weinhaus Wöhler, das ist ja eine Privatinitiative, ist ja auch ein Hoflieferant. Ich glaube, ich habe es vorne schon mal gesagt. Die haben gleich, als die Verkündung war, sich ein eigenes Banner gebastelt. Da steht jetzt in Riesenlettern Weltkulturerbe drauf. Die Inhaberin Nadine Schladek ist auch immer noch euphorisch.
Zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt, wir heften uns an die Tür, an die Stirn, an die überall hin und haben alle Schilder beschriftet, die wir finden konnten im ganzen Haus. Haben auf jede Tafel geschrieben, wir sind Weltkulturerbe und haben es eben auch an die Hausfront geschrieben. Und das war die beste Investition, die wir je getätigt haben.
Okay, also solche Initiativen braucht die Stadt ja auch, ne? Also von außerhalb praktisch, also Dinge, die sie nicht organisiert, das sorgt ja dann auch für Aufmerksamkeit. Ich meine, wir haben natürlich auch drüber berichtet, klar, im Nordmagazin, in der 1 Radio MV und im Internet natürlich auch, aber das und die Zeitung natürlich auch, ne? Also die ganze Presse, aber das reicht ja dann irgendwie nicht, ne?
Ja, mir ist auch wieder was aufgefallen, euch vielleicht ja auch. Das muss ich mal loswerden. Vielleicht habt ihr ja jetzt die ganze Presse verfolgt, um Neuschwanstein. Ja, die bayerischen Königsschlösser sind dies Jahr erst Welterbe geworden, also nach uns. Aber die haben richtig geklotzt. Und ich denke immer, man muss so ein Ereignis nutzen, um auf den Zug aufzuspringen und kann selbst nochmal sich in die Presse bringen, in die, ach, weiß ich nicht, bunten Zeitschriften, ins Internet. Mal richtig zu sagen, wir sind die Allergrößten hier in Mecklenburg-Vorpommern. Da könnte man mal ein bisschen was tun.
Ja, ich meine, Neuschwanstein, du hast es gesagt, ne? Das ist natürlich, eigentlich würde ich sagen, ist natürlich eine andere Nummer. Da sind natürlich viel mehr Leute, aber bezogen auf diesen Titel eben nicht, keine andere Nummer, ne? Sondern das Gleiche. Ja. Also gut, ja. Okay. Ja, helfen würde ja dieses Welterbe-Informationszentrum. Wir haben es ja vorhin in dem einen Ton gehört. Das ist ja geplant. Wie ist denn da der Stand?
Ja, also dazu muss man erstmal wissen, dass so ein Infozentrum gar nicht gefordert ist von der UNESCO.
Das wäre aber freiwilliges, ne, von der Stadt.
Ja, genau. Aber es hat sich so in anderen Städten bewährt. Also Schwerin ist auch willig. Alle Akteure wünschen sich das und wieder muss man sagen, am Geld fehlt es. Ne? Die Welterbekoordinatorin Linda Holung rechnet da auch nicht mit der Fertigstellung vor 2030, 31. Aber so lange ist das ja auch nicht mehr. Der Architekturwettbewerb dafür zumindest, der ist schon mal durchfinanziert. Na, Andi, da hast du dich doch mit beschäftigt, ein bisschen intensiver, oder?
Ja, da hatte ich auch mal unter anderem beim Oberbürgermeister nachgefragt, wie da eigentlich der Stand ist. Und dieser Architekturwettbewerb für das Welterbe-Informationszentrum, der ist ja jetzt mehr oder weniger durch. Mhm. Also da schaut sich jetzt die Jury die eingereichten Entwürfe an. Und das sind gar nicht mal so wenige. Das sind mehr als 120.
Ach, ja, das ist viel, oder, für so einen Wettbewerb?
Ja, es gibt ja jetzt nicht ohne Ende Architekturbüros. Da sind ja auch international dann welche, die gesagt haben, das würden wir gerne gestalten, wenn da das Welterbe Schwerin so ein Zentrum bekommt. Also das ist schon, und das soll ja auch zusammengelegt sein, also Welterbe-Informationszentrum und Stadtgeschichtsmuseum. Und deswegen ist es ja auch nicht nur für außerhalb, sondern auch für die Schweriner ganz wichtig, dass da mal was kommt, weil darauf warten die ja schon ganz lange, auf das Museum.
Diese Entwürfe kann man aber noch nicht sehen, oder? Also die, sie sind bei der Jury noch streng geheim wahrscheinlich, ne?
Ja, das nähert sich jetzt der Moment, wo man dann den Gewinnerentwurf auch zeigen und präsentieren wird, wahrscheinlich mit dem Gewinner zusammen. Aber das, wir werden wahrscheinlich darüber berichten. Ja,
ich gehe davon aus. Okay, genau. Also wir haben jetzt viel darüber geredet, was alles noch nicht so funktioniert oder wovon es noch mehr geben sollte. Aber Besucher zieht das Welterbe ja schon an. Also es kommen schon mehr Leute, oder?
Ja, ich habe mal geschaut, man kann ja dazu die Statistik sich angucken vom Statistischen Landesamt, wie die Übernachtungszahlen und die Ankunftszahlen so aussehen. Da gibt es zum Beispiel Zahlen aus dem April, da waren es 34.000 rund Übernachtungen in Schwerin. Das waren so 11% mehr als im April vor einem Jahr. Also ja, da ist eine Steigerung. Und von Januar bis April, da waren es dann so 3% mehr so gemittelt, da relativiert sich das schon so ein bisschen. Aber so grundsätzlich gibt es so einen Trend nach oben. Im ganzen vergangenen Jahr, da sind ja sogar 19% mehr Übernachtungen gezählt worden als 2023. Wobei man da auch bedenken muss, da war der Tag der Einheit dabei. Also da sind ja die zentralen Feiern gewesen hier in Schwerin. Da sind natürlich ganz viele Leute auch gekommen, glücklicherweise. Aber das zählt in die Statistik ja auch mit rein.
Ja, klar.
Ich wohne ja da direkt am Dom und du siehst am Wochenende wirklich die Stadtführung durch die Stadt ziehen. Das ist echt interessant und die Leute sind da ganz emsig unterwegs da.
Also wahrnehmbar auch, ne?
Ja, absolut, absolut.
Ja, es gibt so ein Bild, was sich abzeichnet, das hat auch der Oberbürgermeister Banschek gesagt, so Übernachtungen, Ankünfte, Besucher, in der Touristinfo hat er noch ergänzt, da ist auch eine Steigerung von 10%. Also ich glaube, man liegt jetzt nicht ganz falsch, wenn man sagt, durch oder nach dem Welterbetitel gab es so 10% mehr Leute oder seitdem gibt es so ungefähr 10% mehr Besucher in Schwerin. Ich glaube, das ist ein ganz guter Mittelwert sozusagen. Und dieses gestiegene Interesse, das ist ja auch im Schloss direkt zu merken. Da hatte ich auch Kontakt zu einer Sprecherin der Schlösser und Gärten. Die sind ja da zuständig für das Schlossmuseum. Mhm. Und im ersten Halbjahr in diesem Jahr sind da auch wieder die Zahl, 10% mehr Gäste. Also das scheint wirklich so zu sein.
Die können wir uns merken, die 10%.
Genau. Ich glaube, das ist so, was ja auch vielleicht so nachhaltiges Wachstum wäre. So, ne? Das ist vielleicht ja ganz gut so.
Das stimmt. Nochmal kurz eine Frage zum Schloss. Der ist ja auch Sitz des Landtages. Also das Land bzw. der Landtag, der mischt dann auch mit?
Ja, genau. Auch der Landtag empfängt viele Besucher, 1500 Gruppen mit 20 bis 40 Personen, erzählte mir der Landtagsdirektor Armin Tebben. Und die werden auch durchs Schloss geführt. Natürlich steht da die parlamentarische Arbeit im Vordergrund. Aber natürlich wollen die Leute auch wissen, wo sie sind und stellen viele Fragen zum Welterbe. Gibt es auch in verschiedenen Sprachen. Man muss nämlich wissen, dass der Landtag außer das Schlossmuseum, Andi erzählt es ja schon, vom Dach bis zum Burggarten, im Keller, alles verantwortet. Auch die Gastronomie, die es dort gibt. Und die Landtagsverwaltung will jetzt ein Jahr später auch neue Wege gehen. Also die öffnet zum Beispiel am Wochenende, auch wenn das Parlament nicht arbeitet, ihren Schlossinnenhof. Die planen im Hof Dornitz, das ist früher die Waffenkammer gewesen, eine Ausstellung. Das soll jetzt nicht alles perfekt sein. Also da soll es Thema Welterbe oder Bauausstellung um Bauten des Welterbes in Schwerin gehen, lieber erstmal provisorisch etwas machen, als zu lange nachzudenken, hat der Armin Tebben da gesagt.
Okay, also ist Bewegung drin.
Ja, auf jeden Fall.
Andreas, du warst beim Welterbetag, der war ja kürzlich, wir zeichnen jetzt Ende Juli auf. Du hast dich mit Gästeführern unterhalten. Wie nehmen die das denn wahr, diese ganze Aufmerksamkeit?
Ja, der Welterbetag, da konnte Schwerin ja das erste Mal als Welterbe so richtig mitmachen in diesem Jahr.
Der ist wann nochmal? Sag mal genau bitte.
1. Juni.
Ja, mit dem Kindertag zusammen.
Na guck,
kann man sich merken, oder?
Genau.
Ja, und da öffnen sie ja auch alle Gebäude, oder?
Ja, da konnte man sich alles angucken. Da waren sehr, sehr viele Führungen unterwegs in der Stadt. Und am Welterbetag, da hatte ja übrigens auch der Schlossverein seinen großen Auftritt im japanischen Fernsehen.
Nein!
Weil der Schlossverein, die kostümieren sich ja dann so wie damals, so 1900, und haben ein Kaffeekränzchen im Burggarten abgehalten. Und da kam ein japanischer Sender Tokyo Broadcasting Service, glaube ich, hieß der. Der kam vorbei und hat die gedreht. Da habe ich auch gefragt, warum denn eigentlich? Weil die ganzen Welterbestätten vorstellen.
Ach, für
das japanische Fernsehen.
Ach, das ist ja toll. Okay.
Und ich habe auch von den Gästeführern, aber auch von anderen gehört, dass es auch viele Reiseblogger und so Influencer gibt, die jetzt wirklich durch den Welterbestatus Interesse haben. Aha. An Schwerin. Also das ist schon zu merken, dass da mehr Nachfrage kommt.
Das habe ich gehört vom Welterbeförderverein, dass an ihrem Stand an diesem Tag 30 Nationen vertreten waren. Ach. Die hatten extra so einen kleinen Merkzettel gemacht, wer woher kommt. Und das waren wohl 10 mehr als im Jahr vorher. Da haben wir ja hier in Schwerin ordentlich die Werbetrommel gerührt und der Welterbeverein war überall mit Ständen vertreten und hat immer so eine kleine Statistik geführt.
Das finde ich viel, 30 Nationen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne?
Ja.
Wahnsinn.
Ja, also die Nachfrage, wie gesagt, die ist auf jeden Fall da. Und ich hatte ja auch schon gesagt, die eine Gruppe, die ich begleitet hatte, das waren von einem Kreuzfahrtschiff. Mhm. Und da ist auch wirklich so, das sind Gruppen, die das viel nachfragen und wo es auch mehr wird. Da hatte mir eine Sprecherin vom Stadtmarketing gesagt, Schwerin hatte im Juni 27% mehr Gäste bei Führung gehabt als im Vorjahresmonat. Und das waren so fast knappe 300 Führungen mit insgesamt ja fast 6.000, also 5.851 Teilnehmern. Also das ist schon
nicht schlecht, ne?
Ja, da ist auf jeden Fall die Steigerung da. Und auch, man hat ja nicht nur die Führung und die Ankünfte, man hat ja auch Übernachtung. Und ich glaube, die Übernachtungsdauer, die steigt auch langsam, so allmählich. Weil Schwerin war ja lange Zeit immer so dieses, ich übernachte nur einmal höchstens und dann reise ich wieder ab. Und das wird auch langsam, aber sicher mehr. Und dazu braucht es ja dann vielleicht auch neue Unterkünfte. Und es gibt ja auch neue Führungen. Dienstag bis Sonntag gibt es dann so eine 13:30, so eine Führung auf Englisch, ne, für die internationalen Gäste. Mhm. Und leider kann man die noch nicht online buchen. Hatte ich noch nachgedacht. Man muss im Schloss erscheinen und dann kann man Glück haben oder nicht. Naja, gerade jetzt für die von weiter weg, ne, ist das natürlich ein Argument.
Gut.
Naja, Digitalisierung, die erwischt uns immer wieder.
Wir arbeiten dran.
Aber ich habe da mal heimlich zugehört, muss ich erzählen, weil ich wollte einfach wissen, wie das ist und habe mich nicht zu erkennen gegeben. Und ich fand das echt nett, so eine Gästeführerin im feinsten Englisch hat erstmal alle gefragt, das war ja eine Riesentraube da, wo sie herkommen und alle, also es war eine richtig schöne Plauderei, völlig unhektisch, das hat mir gefallen und dann sind sie durchs Haus marschiert. Ja, und ich bin wieder abgewandert.
So, also, alle wollen ins Märchenschloss, ne? So ist ein bisschen der Eindruck mit dem Burggarten und das ist ja auch das Herz des Ensembles. Aber da stapeln sich dann die Touristen und ist es denn da überhaupt dafür ausgelegt, dieses Gebäude?
Das ist schon ordentlich, aber wenn wir das mal zusammenrechnen, ist es doch überschaubar. Weil wenn wir es vergleichen mit Neuschwanstein, haben wir ja gesagt, ist gerade Welterbe geworden, 1,4 Millionen Leute in einem Jahr durchs Schloss.
Wahnsinn.
Das würde unser Märchenschloss, glaube ich, nicht verkraften. Mhm. Was im Augenblick noch ein bisschen unmajestätisch oder unromantisch ist für so ein Märchenschloss, sind die Toiletten. Also du kommst da, gehst da rein zum Schlossmuseum und links guckst du erstmal in so ein Bauwagenklo, nenne ich es mal. Ich hatte auch ein paar Freundinnen hier, die haben auch ein bisschen die Augen verdreht. Aber da kann man sagen, da gibt es jetzt eine konkrete Lösung. Der Landtag hat neue Toiletten gebaut, auch behindertengerecht, auch mit einem neuen Eingangsbereich und der soll noch in diesem Jahr eingeweiht werden. Und was ich wirklich spannend finde, ist, der Landtag baut auch sein eigenes kleines Besucherzentrum. Oder hat es zumindest vor, die Gelder sind noch nicht abgesegnet, aber geplant sind sie schon und sie stehen auch schon im aktuellen Haushalt drinne und der wird ja bekanntlich erst im Herbst beschlossen.
Aber es ist ja auch eigentlich klar, ne, dass sich das erstmal so aufs Schloss zentriert. Es ist das Zentrum und es ist auch wahnsinnig fotogen. Ich meine, wenn die Sonne scheint, ne, dann hast du den See, dann das Wasser, dann ist es diese Insel, dann glitzert das Gold. Und in Zeiten von Instagram, TikTok und was weiß ich, wie das alles heißt. Und Andi, du hast es gerade gesagt, die Blogger kommen. Das ist eine märchenhafte Kulisse einfach, ne, wahnsinnig fotogen. Sag nochmal, Andi, wie viele Touristen kommen da?
Ja, ich habe eine Zahl vom Schlossmuseum, weil es ist ja immer, es steht ja jetzt keiner mit dem Zähler da am Eingang vom Burggarten
und knipst
alle ab. Aber im Schlossmuseum, da waren im vergangenen Jahr 240.000.
Das ist gar nicht so wenig, ne?
Genau. Mhm. Da muss man dann halt gucken, das kann man versuchen im Kopf sich hochzurechnen, wie viel dann wohl sich auch den ganzen Rest angucken. Aber ja, es dürften noch mal ordentlich mehr sein.
Dagmar, du hast es gerade angesprochen, dass die Toilettenhäuschen gebaut werden. Heißt, das ist jetzt ein bisschen außerhalb, ne, so wie ich dich verstanden habe. Heißt aber, das Schloss wird zur Baustelle bei laufendem Betrieb und Touristen und Landtagssitzungen und so weiter?
Nee, also das geplante Besucherzentrum, von dem ich gesprochen habe, das soll integriert werden.
Ah, das ist in. Ja, okay.
Das soll wirklich integriert werden. Aber das Schloss ist seit 30 Jahren eine Dauerbaustelle, das sagen alle. Gerade wird noch die Kuppel zu Ende restauriert mit feinstem Gold. Letztes Jahr haben sie ja den Erzengel Michael raufgesetzt. Ja. Und die Bauleiterin erzählte, die gehen immer wieder reihum und das wissen die Schweriner. Mal hängt hier jemand, oder, Andi?
Also da hoffentlich am Gerüst.
Ja, ja, also immer, es geht immer reihum. Eine Großbaustelle könnte es aber irgendwann mal werden im Schlossmuseum. Das ist in der Verantwortung des Landes und nicht des Landtags und hat in der Tat hohen Sanierungsbedarf. Da, das wissen alle. Am okay. Thronsaal zum Beispiel, der ist ja ganz schön und den kann man sich auch angucken, wurde seit 1974 nichts gemacht, sagte mir der Leiter vom Staatshochbau, Stefan Wenzel, der das alles verantwortet. Und das wird mal eine größere Welterbe-Baustelle. Da wird noch geplant, weil es geht da wirklich um Gestaltung der Räume, wie werden die Exponate platziert, um Klimatisierung, aber auch um Statik und Laufwege. Da muss man wohl überlegt arbeiten.
Mhm. Ja. Ich habe da noch eine kleine Ergänzung, weil du gerade meintest, da wurde so lange nichts dran gemacht. Ich glaube, es geht auch auf den Förderverein zurück, dass da mal so eine Vorhänge, so eine sogenannten Schabracken ersetzt wurden. Dafür haben die Geld gesammelt und das ist, glaube ich, auch im Thronsaal. Also wenn was gemacht wurde, dann wegen ehrenamtlichem Engagement.
Ja,
zumindest habe ich
das
so im Kopf, dass die...
Ja, das ist auch wirklich toll. Gerade der Schlossverein macht ja auch viel im Burggarten. Die haben viel Geld gesammelt, ne, für Skulpturen, damit das wieder vollständig. Da ist auch in diesem Jahr, haben sie auf dem Schlossfest Geld gesammelt, 12.000 Euro. Auch da soll wieder eine neue Figur angefertigt werden, damit das Ensemble so optisch vollständig ist.
Also ohne bürgerschaftliches Engagement und Wirtschaft geht es auch nicht, ne?
Absolut.
Es klang schon so ein bisschen durch, aber stehen die Leute denn nach wie vor, also die Schweriner nach wie vor, hinter diesem Welterbe, hinter diesem Titel?
Ja. Also ich kann das eindeutig mit Ja beantworten. Also vielleicht nicht mehr in dieser Riesen-Euphorie, aber sie freuen sich jeden Tag, glaube ich, über ihr Schloss, über die gut erhaltenen Gebäude. Vielleicht gibt's den einen oder anderen Kritiker, wo gibt's das nicht? Und es gibt viele Vereine, Welterbe-Förderverein haben wir schon erwähnt, Schlossverein haben wir schon erwähnt. Es gibt aber noch Pro Schwerin, die sich engagieren, oder Andi?
Ja, und auch eine Gästeführerin hatte mir noch gesagt, dass sich auch das Interesse bei den Ministerien ist jetzt ganz groß. Die wollen alle ganz genau wissen, was zum Welterbe gehört. Also die ganzen Mitarbeiter, die haben wohl noch nie so viel die Führung besucht.
Ja, und dann gibt's ja auch die Leute, die im Welterbe wirtschaften, ne? Also ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, die Hoflieferanten. Naja, heute sind sie ja keine Hoflieferanten
das ist
mehr.
Altes Wort, ne? Aber
ja, ich lieb's.
Das sind die Cafés und die Restaurants, die es immer noch gibt.
Genau.
Ne?
Und zwar, alle haben so kleine Hausaufgaben für sich gemacht. Also in den Karten steht dann schon viel über ihr Haus und das Welterbe drin. Ach, und dann gibt's dieses Gebäude noch, was früher eine Dampfwäscherei war von Christine Messerschmidt. Und die erzählte mir, dass sie sogar mit 70 Busunternehmen zusammenarbeitet und dass ganz viele Asiaten neuerdings in unserer Stadt sind. Auch Italiener und Spanier begrüßt sie.
Da wären wir wieder bei den 30 Sprachen, ne?
Ja.
Und Anni, da würde ich gerne noch mal anschließen an das, was du gesagt hast, dass du mit den Kreuzfahrern unterwegs warst. Du hast dich auch mit denen unterhalten, ne?
Ja, genau. Also die kamen, wie gesagt, von einem Kreuzfahrtschiff und eigentlich war das so eine Golf-Hopping-Tour, also die Golfplätze besuchen und da immer nur spielen, aber es spielen ja nicht alle Golf und die, die nicht spielen, die sind dann mitgegangen, haben sich Schwerin angeguckt. Es war dann wirklich so eine ganz kleine, lustige Gruppe irgendwie. Eine Amerikanerin war dabei und mehrere Leute aus Taiwan und die waren schon, ja, die waren sehr begeistert. Die haben an der Schleifmühle angefangen, was ja nicht Teil des Welterbes ist. Also sie wären es schrecklich gerne, aber sind es nicht geworden. Und dann sind sie gleich zu dem Postkartenblick auf das Schloss gegangen, da auf den Hügel, wo man wirklich schön runtergucken kann. Und dann, ja, da geht es dann bald hin. Aber noch nicht direkt. Erstmal sind sie durch die Stadt durch. Also da haben sie wirklich die einzelnen Bestandteile gezeigt bekommen. Also die haben am Pfaffenteich angefangen. Und dann sind sie da durch die Stadt über den Markt nochmal Richtung Schloss. Und das fanden die auch gut. Also die haben auch gesagt, wir wollen mehr. Wir wollen nicht nur da, wo der Adel früher saß, das Schloss sehen, sondern wir wollen auch, was noch so dazu gehört und darüber mehr erfahren. Und die Frau aus den USA meinte dann, ich bin gespannt, wie sind die denn alle eigentlich in den Häusern hochgekommen? Weil die hatten ja nur Treppen. So nach dem wenn die umziehen mussten oder mit Einkäufen.
Man kann Treppen steigen.
Ja, und was die Gästeführerin auch viel erklärt hat, ist, wie es halt früher hier aussah, also direkt nach der Wende auch, was für ein Zustand die Häuser waren, welche Farben die so hatten.
Grau.
Also eher ergraut.
Ja.
Und da waren die dann auch sehr begeistert, als sie gehört haben, das sah nicht immer so aus. Und da wurde sich jetzt ganz viel drum gekümmert, dass es jetzt wieder so schick aussieht. Und das muss man ja auch da sagen. In den letzten Jahren hat sich da unglaublich viel getan.
Ja, total. Und sowas ist ja dann auch ein Multiplikator, ne? Also die gehen dann vielleicht nach Hause und erzählen ihren Freunden und Verwandten Schwerin.
Und ganz, ganz interessant, die Gästeführerin war doch auch so spannend, ne? Die hat doch auch selbst so einen Hintergrund und hat schon mal in Amerika gearbeitet und weiß, was Leute so brauchen. War das nicht so?
Ja, die hat dann gesagt, die hatte auch noch mal, als ich einmal so gefragt hatte, was bräuchte es denn noch so internationaler Wirkung oder Internationalität, da ging die Liste los und hatte erstmal gar nicht mehr auf. Ja, also so, ja, Toiletten, wir hatten es vorhin schon angesprochen. Wobei da hat der Oberbürgermeister auch gesagt, an einem Punkt, wo viele Touristen aussteigen, an so einem Bushaltepunkt in der Grünen Straße, da wird jetzt auch endlich was gebaut. Da warten die Leute auch schon lange drauf. Also da passiert auch was, kann man wieder sagen. Und was sie noch so gesagt hat, waren Bänke, Trinkwasser, dass man irgendwo mal Wasser abzapfen kann, wenn man eine Flasche dabei hat. Und ja, so diese Sachen, was die Gruppen halt dann so brauchen zwischendurch. Ne?
Ja,
und,
Geld
und auch umtauschen. Mehrsprachigkeit, Geld umtauschen, dass man im Restaurant auch auf Englisch bestellen kann und solche Sachen.
Kreditkarten einsetzen, solche Dinge.
Genau,
solche das ist ja in Deutschland immer so wahnsinnig teuer für die Gastronomen.
Ja, ja.
Und wir wissen ja, dass die alle zu knabbern haben, gerade nicht nur mit Personal. Ne? Also,
ja, also.
Also viele Kleinigkeiten, würde ich sagen, die auf den Weg gebracht sind.
Absolut.
Ja. Die noch kommen müssen.
So kann man das sagen.
Ne, kommen werden. Und Thema Sichtbarkeit, ein ganz großes Problem oder ganz großes Thema in dieser Stadt. Also mein Eindruck, es gibt Probleme. Was heißt Problem, ist vielleicht ein bisschen viel. Es gibt Baustellen im übertragenen Sinne und im tatsächlichen Sinne auch. Aber es ist eine Menge auf den Weg gebracht worden, oder? So kann man das vielleicht zusammenfassen.
Ja.
Genau, mehrsprachige Rundgänge. Genau. Andi hat schon erzählt, was alles so noch drauf ist. Und es gibt viele Leute, die Projekte unterstützen. Viele Vereine sammeln Geld, schieben Projekte an. Ich muss noch eins sagen. Eins muss ich noch loswerden. Zum Beispiel der Welterbe-Förderverein, weil wir haben die Jugendlichen und Kinder und Randgebiete noch gar nicht erfasst. Die wollen jetzt Touren extra für Schwerin. Da gibt es ja auch so und so schon in der Stadt Information. Aber die wollen jetzt Touren für Kinder machen, sie so ein bisschen aus der Reserve locken, ihnen das Welterbe schmackhaft machen mit Eis. Aber vorher müssen sie eine Führung machen. Ich finde das raffiniert.
Ja, also. Das ist Bestechung, so funktioniert meine Erziehung.
Ja,
also
so machen wir das ja auch zu Hause, oder?
Ja,
mit den Kindern.
Naja, klar.
Komm, sicher. Wir gehen jetzt erstmal ins Museum.
Genau,
und danach,
genau. So, ja, wahnsinnig interessant, wahnsinnig spannend. Und was ich so für mich mitnehme, wir brauchen alle Geduld. Entspricht nicht meinem Naturellen.
Ja.
Aber es dauert, ne? Es dauert, bis das alles angeschoben
man
ist.
Man lernt ja auch nicht von heute auf morgen Englisch. Also wenn ich jetzt an die ganzen
Richtig.
Leute in den Restaurants und so denke, die müssen dann auch erstmal den Volkshochschulkurs buchen.
Ja, los geht's.
Ja.
Vielen Dank an Dagmar Lemke und Andreas Luski aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, gerne.
Die Redaktion, die hatten Pauline Raabe und Ulrich Huschka. Und wir haben gesprochen darüber, was ein Jahr nach Verleihung des Titels UNESCO-Welterbe in Schwerin alles schon so passiert ist und was noch passieren wird. So, und zu guter Letzt habe ich ja immer noch einen Podcast-Tipp für euch, diesmal einen aus unserem Haus, nämlich den Kunstkarten. Da war die Autorin Julia Schoch zu Gast. Sie ist ja aus Egesin, ist also in MV aufgewachsen und verarbeitet auch ihre Kindheit in ihren Büchern. Sie war im Literaturcafé und hat vorgelesen und Fragen beantwortet. Ein sehr interessantes, feingeistiges Gespräch zu hören in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt, wie wir auch. Und zur Sicherheit stelle ich euch den Link auch noch in die Shownotes. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.